Do you remember things we've done together? Talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen bei Milch und Zucker, heute mit Jing. Jing ist 33, haben wir gerade erörtert, und im Beruf Apothekerin. Wir wollen heute mit dir sprechen über dich und was so wichtig ist für dich und haben ein paar Fragen über uns überlegt. Du grüßt auch die Christiane.
Hallo.
Und die Christiane wird uns gleich unser Thema vorstellen für heute.
Ja, unser heutiges Thema ist, wie schon vorher mit dir kurz besprochen, Sprache. Du ziehst ja deine Kinder mehrsprachig auf, sprichst selber natürlich auch mehrere Sprachen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen sprichst du?
Also fließend kann ich Deutsch, Englisch, Chinesisch und sonst halt nur nicht so gut, aber es geht noch mit Französisch, geht nicht, komme ich noch durch, ein bisschen Japanisch.
Wow. Ja. Das sind schon ungefähr so.
Ja.
Ihr mehr als ich.
Und sonst lerne ich gerne die Sprache, wenn ich dann vor Ort bin, einfach Wörter, aber das im Urlaub.
Und deswegen haben wir uns eben gedacht, dass für die Sprache irgendwie ein gutes Thema ist, weil Sprache auch ein sehr emotional behaftetes Thema ist und auch der Unterschied, welche Sprache verwende ich wann. Und das ist, ja, finde ich, genau, immer sehr interessant bei mehrsprachigen Leuten, wann sie welche Sprache verwenden und ob das bewusst passiert oder gar nicht. Und so viel zu unserem heutigen Thema.
Eine leichte Abhandlung.
Ja.
Passo. Unsere erste Frage an dich ist, was ist für dich ein guter Kaffee? Das muss jetzt nicht nur ein Kaffee sein, sondern es kann auch sein, mit wem und wo.
Also generell, ich bin nicht so der Kaffeetrinker selbst, aber ich gehe gerne ins Kaffeehaus und trinke dann Tee. Also dadurch, dass ich lange in England war, trinke ich gerne Tee mit Milch im Kaffeehaus und am besten mit Freundinnen auf einen Tratsch und das ist immer sehr nett. Und traditionelles Kaffee bevorzuge ich natürlich, Kaffeehaus meine ich.
Also hast du das Kaffeehaus?
Ja, Kaffeehaus.
Und du trinkst gar keinen Kaffee oder einfach nicht gern?
Nein, ich hab genug Energie, ich brauche keinen Kaffee. Wenn ich dann Kaffee trinke, dann habe ich zu viel Energie. Und mir reicht eigentlich ein Tee auch schon, da ist schon genug Kaffee drinnen.
Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
Also in meinem Leben gab es einen ganz besonderen Mann, dem bin ich auch viel dankbar. Und das ist mein Leihopa. Wie ich nach Österreich gekommen bin, war er sozusagen mein Opa für mich da und hat mir alles gezeigt. Und er war sogar Linkshänder, das ist auch der Grund, warum ich Messer und Gabel falsch verwende. er hat mir viel Deutsch beigebracht und hat mich hier einfach integriert und gezeigt, wie das hier läuft. Und leider ist er circa, wie ich 14 war, verstorben. Aber der hat mich schon sehr geprägt.
Und wie hast du ihn kennengelernt?
Meine Eltern haben ihn damals im Kinderrestaurant kennengelernt, wo sie gearbeitet haben. Okay. Und der war immer so behilflich, er hat auch dann meinen Eltern gesagt, er kann gerne mal auf mich aufpassen und mir dann helfen mit Deutsch und so. Und dann hat sich diese Freundschaft einfach ergeben mit meiner Familie.
Was ist das Erste, was du dich erinnern kannst, was er dir beigebracht hat?
Ja, er war immer ein höflicher Mensch und er hat immer bitte, danke mir beigebracht und dass man höflich sein muss. Ja.
Hast du ihm auch Chinesisch beigebracht?
Ein paar Wörter konnte der schon, aber nicht sehr gut.
hat er sich bemüht oder hat er versucht zu lernen?
Ja, er hat versucht, er hat es bemüht. Er war sogar mit meinen Eltern in China damals.
Echt?
Ja, wie ich nach Österreich gekommen bin, weil ich ja ein paar Visa-Schwierigkeiten gehabt habe und er hat dann geholfen bei der Botschaft.
Und deine Eltern sind zuerst gekommen und waren schon länger da, wie du nachgekommen bist?
Genau, meine Eltern sind schon, wie ich ein Jahr alt war, nach Österreich gekommen und ich bin bei den Großeltern aufgewachsen und mit 4 Jahren sind sie dann nach China gekommen und haben gesagt, sie haben sich hier schon ein gutes Leben aufgebaut und sie können mich jetzt nachholen sozusagen. Davor dachte ich, hat meine Großeltern mir immer erzählt, es gab so ein Hochzeitsfoto in der Küche und dann haben sie mir erzählt, meine Eltern wohnen ganz, ganz weit weg und ich habe mir das damals vorgestellt, am Mond wohnen sie. Und dann jeden Abend habe ich zum Mond geschaut und gedacht, meine Eltern sind dort.
Und wie du nach Wien gekommen bist, war es dann der Mond für dich?
Das war total, fast wie der Mond, so wie Aliens. Es war ganz anders. Ich habe nichts verstanden, was die Menschen hier gesprochen haben. Das Essen hat für mich komisch ausgesehen. Die Toilette war sogar ganz anders. Wir hatten so früher diese komischen, wo man sich hinhockt, diese Toilette.
Ah, okay.
Und ich war total überfordert im Kindergarten bei einer Toilette, wo man sitzen muss. Ich wusste nicht, wie man den benutzt. Ja. Und auch Messer Gabel war total überfordernd für mich, weil mich hat einfach ins kalte Wasser geschmissen und ich habe gar nicht gewusst, wie man sich hier zurechtkommt. Ja.
Findest du es im Nachhinein, dass es anders besser gewesen wäre?
Ich glaube, es gibt keinen richtig und falsch, aber so habe ich halt eben mal gelernt, darum zu kämpfen, dass man halt die Infos bekommt, die man braucht, und die hat halt gelernt zu fragen. Auch wenn man sich nicht verständigen konnte, hat man sie irgendwie gelernt, an sich zu verständigen, und ich glaube, das ist auch gut fürs Leben. Also es hätte natürlich auch anders gehen können, aber es ist so gewesen und muss halt auch so zurechtkommen.
Und wie hat dich denn dein Leihoba dann noch begleitet, irgendwie später?
Ja, er hat mich also, die ersten paar Tage waren halt total Kulturschock, und dann langsam hat Opa halt mir viel beigebracht, und dann habe ich halt gelernt, wie alles funktioniert, so langsam.
Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Also es ist echt bewundernswert, dass Menschen sich da so annehmen um andere Menschen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so häufig.
Ja, dadurch, dass er selbst auch keine Kinder hatte und so, hat er meine Mutter sozusagen als Tochter gesehen und mich halt so wie als Enkelkind sozusagen.
Eine schöne Geschichte.
Ja.
Ich hoffe, schauen wir schon, was meine nächste Frage ist. Auf was bist du stolz?
Ich bin stolz, dass einfach jeden Tag gut funktioniert und das ist, dass einfach keine großen Hindernisse eigentlich da sind und dass alles super eigentlich erfolgreich funktioniert. Ja.
Was ist für dich erfolgreich?
Erfolgreich ist für mich, wenn ich schlafen gehe und denke mir, heute habe ich hier alles gut gemacht und ich kann beruhigt einschlafen ohne Sorgen und ohne Probleme.
War das schon immer so oder war das ein Prozess, bis du wirklich zu dem Punkt gekommen bist, wo du sagst, okay, das ist für mich?
Ich glaube, das ist ein Lernprozess. Also auch Sachen anders zu denken und anders zu sehen und auch immer positiv zu sehen. Ich glaube, das muss man erst lernen, dass man das so denken soll. Und wenn man dann so lernt, dann denkt man, dass man alles bewältigen kann. Und ich glaube auch, wenn man will, kann man alles machen. Und man muss sich nur dahinter setzen und das auch wirklich wollen.
Du sprichst mit deinen Kindern, also ihr sprecht mit euren Kindern, in mehreren Sprachen.
Genau.
Was ist da die Geschichte dahinter?
Also die Geschichte dahin, dass mein Mann eigentlich damals bei Wamed gearbeitet hat und er halt oft im Ausland tätig ist und wir mit der Familie hätte nachziehen sollen und er war damals in China und wir haben uns damals überlegt, dass die Kinder in eine internationale Schule gehen sollen und deswegen habe ich begonnen, mit meiner Tochter Englisch zu sprechen. Mhm. Auch weil ich früher 6 Jahre lang in England gewohnt habe, also studiert und 2 Jahre lang gearbeitet.
Eine gute Entscheidung.
Ja.
England immer eine gute Entscheidung.
Ja, genau. Also da habe ich mir gedacht, die Kinder können dann, egal wo sie sind, ob sie in China sind oder auf wohin auch mein Mann versetzt wird, dass sie immer eine Schule finden werden, weil überall Englisch gesprochen wird. Deswegen habe ich begonnen, meine Tochter dann Englisch beizubringen, schon seit der Geburt.
Also schon als so eigentlich als Erstsprache?
Als Erstsprache, genau. So die ersten paar Worte, die ich mit ihr geredet habe, haben schon mit Englisch begonnen. Ja.
Und war das eine aktive Entscheidung, das so zu machen? Weil ich hab Freunde, die halt auch mehrsprachig sind. Aha. Und die sagen, haben sich immer vorgenommen, die erste Sprache ist Deutsch. Und also, obwohl es nicht ihre eigentliche Muttersprache ist. Aber dann war so die Herzenssprache mit einem kleinen Kind oder einem Baby, war dann so die Muttersprache. Weil es auch eine Sprache ist, an die man sich erinnern kann.
Na, also wir haben bewusst Englisch gewählt, weil ich auch dadurch, dass ich 6 Jahre lang in England war, kann ich das genauso gut wie Deutsch sozusagen. Es wäre egal, ob ich Deutsch oder Englisch mit denen spreche, das ist gleich. Und ich wollte halt, dass meine Tochter dann, wenn sie dann im Ausland ist, dass sie halt nicht noch eine Sprache neu lernen muss, sondern dass sie das schon automatisch kann. Und ich denke mal, wenn wir zum Beispiel jetzt sind wir in Österreich, sie lernen die Deutsch automatisch schon in der Schule. Das lernen sie schon. Ich habe sie auch gelernt.
Und wann habt ihr dann mit anderen Sprachen angefangen?
Also meine Tochter hat erst mit 1,5 begonnen, in die Krippe zu gehen und da hat sie den ersten Kontakt mit Deutsch gehabt sozusagen. Und mein Mann spricht mit den Kindern Chinesisch, also schon immer, schon seit der Geburt. Also mit Chinesisch und Englisch sind sie sozusagen Mutter- und Vatersprache. Und Deutsch ist halt die Sprache, die hier vor Ort gesprochen wird. Und jetzt, also meine Tochter kann einfach wechseln zwischen 3 Sprachen, das ist kein Problem. Wow. Und der Sohn braucht noch ein bisschen, aber der ist gerade 4 Jahre.
Ja, der hat noch Zeit.
Ja. Er liebt es, in Deutsch zu sprechen, aber wir versuchen immer, also ich versuche mit ihm Englisch zu sprechen und er antwortet mir meistens auf Deutsch zurück und dann sage ich dasselbe, was er gesagt hat, nochmal auf Englisch und er muss es dann nochmal wiederholen. Und er macht es so nicht gern, weil dann denkt er sich, er hat es mir schon gesagt, du weißt schon, was ich meine, denkt er sich immer.
Ist es auch dein Tipp irgendwie an andere, dass man einfach Sprachen ein bisschen lockerer sehen soll?
Was ich glaube, ist, man soll halt wirklich die Kinder verbinden Sprache mit Personen, also mit der Person sprechen sie diese eine Sprache und man muss auch da hart bleiben, weil ich kenne viele Familien, die dann nachgegeben haben, also auch in meiner Generation. Also
hallo Mama.
Ja, also meine Eltern haben immer darauf beharrt, dass sie mit mir Chinesisch sprechen. Auch wenn andere gesagt haben, ihr müsst Deutsch sprechen, ihr seid in Österreich. Meine Mutter hat trotzdem mit mir Chinesisch gesprochen, weil sie das wichtig empfunden hat, dass ich dann später auch Chinesisch kann. Und da bin ich eigentlich dankbar, weil viele meiner Freunde können fast kein Chinesisch oder wirklich nur ganz gebrochenes Chinesisch. Und das ist halt schade, dass man nicht einmal seine eigenen Wurzeln kennt oder die Sprache von der eigenen Wurzel kann.
Meine Mutter hat es nicht gemacht. Also meine Mutter hat gesagt, wir sollen einmal eine Sprache gut können, nämlich Deutsch. Ja. Und dann spricht sie mit uns Englisch. Da waren wir schon so alt und konnten das auch schon sagen, nein. Aber wir halten sie jetzt vor, dass sie es nicht gemacht hat.
Ja.
Und deine Eltern, sprechen die auch gleich gut Deutsch?
Also naja, dadurch, meine Eltern sind circa mit 23 nach Österreich gekommen. Ich meine, sie sprechen schon Deutsch, aber mit grammatikalischen Fehlern und Akzent. Aber sie können sich gut verständigen.
Und warum sind deine Eltern eigentlich ursprünglich gekommen?
Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass meine Eltern halt in der Kulturrevolution aufgewachsen sind und da gab's halt, konnten sie nicht zur Schule gehen. Meine Eltern sind aber gerne in die Schule gegangen und sie fanden es halt schade, dass sie so eingeschränkt werden in China und in meinem 85 oder 84 wurde eingeführt die Ein-Kind-Politik und da waren sie auch nicht zufrieden, weil sie wollten einfach ein zweites Kind haben. Und es hat sich dann ergeben, dass die Tante damals schon in Österreich war und hat meinen Vater eingeladen, nach Österreich zu kommen und dann sind mein Vater zuerst und dann meine Mutter nach Österreich gekommen. Das hat ihnen dann hier gefallen und sie haben gedacht, ja, da sind die Schulen gut, auch alles andere passt und sie können sich vorstellen, hier zu leben. Und so hat sich das dann ergeben.
Schon schräg, wie sich die Welt irgendwie wieder so in kleinen Entscheidungen wird. Glaubst du, dass deine Eltern, ich kenne das von Eltern meiner Freunde, die eher aus dem exjugoslawischen Bereich kommen, die im Alter dann Heimweh kriegen und sagen, okay, das ist das irgendwie, wo ich mich erinnern kann, auch mit meinen Großeltern oder wo, glaubst du, dass deine Eltern irgendwann zurückgehen werden?
Mein Vater war sogar eine Zeit lang in China, weil er dort geschäftlich was zu tun gehabt hat. Okay. Er war circa ein Jahr in China, aber er hat dann gesagt, nein, er kann dort nicht mehr leben. Das ist nicht so, wie was er kennt. Es hat sich alles verändert und er fühlt sich eigentlich hier in Österreich wieder noch wohler. Also hat er das wieder stehen lassen und ist wieder zurückgekommen nach Österreich.
Und es ist halt nur mein Land, wo man auf Urlaub oder beruflich genau.
hinfährt. Genau, er fährt jetzt ab und zu beruflich hin oder wenn er was zu tun hat oder wenn es meinem Opa nicht so gut geht, dann fährt er auch manchmal zurück. Aber so zum wirklich dann im Alter dort bleiben, das ist, glaube ich, auch nichts mehr für ihn. Er lebt hier schon so lange, er hat sich dann an das Leben hier gewöhnt. Und ich glaube, es ist für ihn ist auch wirklich, wirklich schwierig, dort wieder Fuß zu fassen. Er kennt das nur im Jahre zwischen 85 ist er gegangen von China. Also er kennt das, das hat sich so verändert, das Land, das ist nicht mehr. Das ist manchmal eben auch schon zu modern.
Okay.
Ja.
Und wie ihr euch überlegt habt, nach China zu gehen, wie war das für wahrscheinlich eure Eltern, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt eigentlich dorthin, wo ihr gegangen seid davon?
Also mein Mann ist da 2 Jahre als Expat in Peking gewesen und ich war auch eine Zeit lang dort. Ich habe es auch nicht so lange ausgehalten. Nach ich glaube, 1,5 Monaten bin ich dann auch wieder zurückgekommen.
Und, ja. Und deine Eltern, wie haben die gestanden zu dem Plan, aber wir gehen vielleicht wieder zurück nach China?
Ja, sie haben gesagt, ja, es ist, ja, wenn sie wollt. Meine Eltern stellen mir meistens keine Hürden im Weg. Also sie haben gesagt, wenn das eure Entscheidung ist, dann ist das eure Entscheidung. Haben sie einfach gar nichts gesagt. Aber sie haben sich wieder gefreut, wenn wir wieder in Österreich waren.
Das glaube ich.
Weil dann wir einfach in der Nähe sind und die Enkelkinder. Und es ist immer schön, wenn die Familie zusammen ist.
Mhm. Und hast du jetzt Geschwister?
Ich habe einen Bruder, ja.
Ist das jünger?
Ein jüngerer Bruder, ja.
Wie viel jünger ist er?
7 Jahre jünger.
Das ist schon ein Stück.
Ja.
Und wie geht's denen? Also ist er auch mit Chinesisch, schätze ich mal, aufgewachsen oder mit Deutsch?
Er ist auch mit Chinesisch und Deutsch aufgewachsen. Wie ich in England war, ist er danach nach England gekommen und hat dort halt die Mittelschule sozusagen gemacht.
Mhm.
Und nach der Mittelschule ist er wieder nach Österreich gekommen und hat dann die International School gemacht. Und dann hat er auf Moduluniversität, also auch auf Englisch studiert. Dann war er in Amerika für ein halbes Semester und dort hat seine Freundin kennengelernt aus Hongkong. Mhm. Die ist natürlich auch, sie spricht Englisch und Chinesisch, also so.
Also ist sehr ähnlich eigentlich.
Ja, ist ziemlich ähnliche Geschichte. Mhm. Aber mein Bruder kann halt besser Englisch, am besten Englisch, glaube ich, als von den Sprachen, weil er halt auch die englische Schule besucht hat.
Du hast vorher gesagt, Sprache verbinden deine Kinder oder auch du mit Personen. Wie würdest du das sehen? Wir haben eingangs irgendwie gesagt, Sprache ist sehr emotional und in verschiedenen Situationen verwendet man verschiedene Sprachen. Würdest du sagen, es ist bei dir so? Also wenn du wütend bist und wenn du fröhlich bist, verwendest du da andere Sprachen oder ist das ein...
ich weiß es gar nicht, was ich tue, aber ich habe das Gefühl, wenn ich wütend bin, sage ich es in mehreren Sprachen, damit
sie, wirklich jeder versteht.
Damit sie das auf jedenfalls verstehen. Also ich weiß, sage es auf Englisch und dann sage ich nochmal auf Deutsch und dass sie es wirklich verstanden haben, dass ich wütend bin oder dass mir was nicht passt. Ja, nein, sonst eigentlich beharre ich auf die Sprache. Ich versuche nicht so herumzuwechseln, das verwirrt die Kinder.
Das kann ich gut verstehen.
Ja. Oder dann sprechen die Kinder gemischt. Was sie jetzt auch manchmal, wenn es ihnen nicht einfällt, dann sagen sie das Wort in einer anderen Sprache.
Aber es gibt ja so eine Diaspora-Sprache. Also ich meine, in Englisch nennt man Pidgin English. Diese Variante, wenn Leute nicht so gut Englisch können, dass man das ein bisschen mischt dann. Mhm. Und es gibt, also ich kenne es wieder aus dem exoslawischen Raum, wo dann deutsche Wörter in die Sprache einfließen.
Ja, das ist sozusagen mein Chinesisch sozusagen.
Also man auffüllt.
Ja, genau, wenn ich das Wort nicht auf Chinesisch kann, weil ich das Fachvokabular vielleicht nicht kenne, dann sage ich es meistens auf Deutsch.
Hast du Chinesisch nur zu Hause gelernt oder hast du auch versucht, dich irgendwie weiterzubilden in Chinesisch?
Also in Österreich gibt es die chinesische Schule, dort sind jetzt gerade meine Kinder. Also sind wir am Samstag für 2 Stunden und ich war schon, mit 10 Jahren hat es die erste chinesische Schule in Wien eröffnet, damals, wie ich 10 Jahre alt war. Und ich habe bis zur Matura, also 8 Jahre lang, immer am Wochenende chinesische Schule gehabt. Mhm. Und dann später, wie ich dann wieder zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich dann Sinologie studiert.
Ah, okay.
Mhm. Und durch meine Arbeit mit der chinesischen Medizin habe ich auch mehr Kontakt mit Chinesisch.
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Mhm. Das ist ein Spiel, das wir uns überlegt haben. Mhm. Also es ist nicht tatsächlich ein Spiel, sondern es ist ein Szenario, das okay. wir dir erklären. Und es gibt dann eigentlich 3 Fragen dazu.
Mhm.
Es ist manchmal ein bisschen stereotypisch und ein bisschen on the nose, aber ich glaube, das sind Fragen, die daraus kommen, wenn man sagt, okay, was ist das Erste, was mir einfällt?
Okay, gut.
Und Christiane hat das erste Szenario.
Du triffst dich mit deinen Freunden auf einen Kaffee oder einen Tee in eurem liebsten Lokal. Eine Freundin hat ein kleines Kind, es ist frisch auf die Welt gekommen, er ist ein paar Wochen alt und das Kind bekommt Hunger und die Freundin beginnt es zu stehlen. Jemand am Nebentisch dreht sich zu euch um und sagt, also das muss jetzt aber wirklich nicht sein. Wie verhältst du dich da?
Ich frage ihn dann, was muss nicht sein? Er meinte jetzt das Stillen, das ihm stört? Mhm. Also was stört ihn genau? Weil so ich finde, Stillen ist das Natürlichste der Welt. Ich meine, ich bin mir sicher, dass er genauso gestillt worden ist von seiner Mutter. Also.
Es hat einen Hintergrund, die Frage.
Ja.
Und zwar, wie wir uns überlegt haben, welche Szenarien würden wir gerne stellen.
Ja.
Haben wir darüber nachgedacht, wie wir dich kennengelernt haben.
Ja.
Und das erste Mal, wo wir dich gesehen haben oder mit dir Kontakt hatten, war, wie wir eine Aktion gehabt haben im Simmering.
Genau.
Und du hast deinen Sohn umgekehrt gehabt und hast den Ströck angefangen zu stillen.
Ja.
Und der Mann hinter dir hat dich so angestarrt, dass wir schon so pisst waren auf ihn. Und deswegen das war so eine Assoziation, die wir beide hatten,
ja, also.
Dass das wie das war damals. Und deswegen kam die Frage.
Also mir ist gar nicht aufgefallen, dass der Mann mich angestarrt hat. Ich meine, was gibt's da zu starren? Ich habe ein Tuch umgehabt. Also man aber hat eh nichts gesehen.
Wir starren zurück, wir haben zurückgestarrt. Ja.
Okay, na gut gemacht.
Todesartig.
Gut gemacht. Also das darf ja nicht sein. Also ihr Kinder sind total wichtig, unsere nächste Generation. Ich verstehe das nicht, dass teilweise auch die Kinder so schlechte Emotionen auch rauskommen, weil das ist das Natürlichste der Welt.
Das ist nämlich auch schon die zweite Frage, die wir dazu haben.
Ja.
Gleiches Szenario und die andere Person sagt nicht, okay, das muss aber wirklich nicht sein, sondern sie starrt einfach und starrt und starrt und starrt, was da passiert bei der Freundin, die stillt. Was denkst du, also was würdest du reagieren? Nämlich als jemand, der dabei sitzt, so wie wir damals.
Das ja, ich kenne das, meine Freundin, und wir kommen jetzt nach und nach Babys. Also das ist gar kein Szenario, das ist ganz norm, wenn ich mich mit ihnen treffe und die stillen. Also ich denke mal, ich frage mal meine Freundin mal, ob es sie stört, dass da jemand herschaut. Wenn sie es nicht stört, dann ignorieren wir es. Wenn sie es stört, würde ich hingehen und bitten, dass sie da nicht so hinstarren soll. Das ist für sie unangenehm.
Ist es auch der Tipp, den du hast für andere Mütter, wie sie damit umgehen? Weil es ist gerade in Großbritannien ein sehr großes Thema.
Ja, ich kenne das. Meine Freundin ist gerade in England, also sie hat einen Engländer geheiratet und sie hat mir davon erzählt, dass das ein großes Problem ist, was sie natürlich als in Wien aufgewachsene überhaupt gar nicht versteht. Und ich glaube, dass der Trend darf ja nicht sein, dass niemand mehr stillt und nur mehr Flasche an mich gibt. Ich glaube, das ist ganz schlecht für unsere Gesellschaft, weil diese Nähe an der Brust, die Nährstoffe von der Muttermilch, das ist unersetzlich. Also das kann auch eine Mutter, also so gut diese Pulvermilch auch ist, sie kann das einfach nicht ersetzen.
Ja. Aber ich glaube, bei der Diskussion in Großbritannien geht es weniger um die Ernährung, sondern geht es um dieses Ausziehen und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, es geht eher darum, die Diskussion, dass stillende Mütter sich doch bitte gefälligst in einen Kammer verziehen sollen, wo man sie nicht sieht?
Also erstens glaube ich, dass sie in Wien das sehr gut machen. Also es gibt schon viele, viele Einrichtungen für Mamas, wo sie auch in Ruhe stehen können. Mhm. Es ist auch stressig für die Mama, wenn sie dann einfach in der Öffentlichkeit steht. Und es ist besser fürs Kind auch, dass, wenn es einen Ruheraum gibt. Also in vielen Lokalen haben sie das schon. Mhm. Und in Shopping-Centers gibt es extra einen Raum dafür, also zum Stillen. Wenn das so ein gesellschaftliches Problem ist, dann muss man einfach schauen, dass auch mehr solche Räume zur Verfügung stehen für die Mütter. In England, ich meine, ich habe selbst auch in England gelebt, also da rennen die Mädchen halbnackert herum. Mhm. Also auch wenn man jetzt steht, das ist nur ein Stück mehr Fleisch, das man sieht, also sozusagen, also es ist wirklich nicht so schlimm, was man sonst auch auf der Straße sieht. Also die Mädels dort rennen im Winter ohne Jacke, ohne nichts, halt nackert schon herum, also mit nur so einem Tanktop und einem kurzen Rock, und da sieht man ja fast auch genauso viel.
Es ist ein anderes Temperaturempfinden. Ja. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Stimmt. Und ich finde, die meisten Mamas hängen sich eher ein Tuch drüber. Mhm. Also man sieht, es ist eher verdeckt, dieser Teil.
Ich habe da eine andere Sichtweise dazu. Ich habe, also nicht eine andere, sondern ich glaube einfach, dass das auch das Jahrzehnt des ein bisschen wieder Konservativwerdens ist.
Mhm.
Aber es geht, glaube ich schon, das ist mein Verständnis, also mein Gefühl, das ich eigentlich mitbekomme,
ja,
dass das schon noch darum geht, also Frauen, also das braucht man in der Öffentlichkeit, das mag gar nicht.
Ja.
Und das ist schon, das ist wieder, das, ich
hab, aber wenn sie nur einen Tanktop anziehen, wo die halbe Brust raushängt, ist das okay? Oder? Ja.
Ja, aber das ist...
Das ist ein bisschen Doppelmoral, ja.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob das nicht dann der nächste Schritt ist. Und das ist, also mir macht das schon ein bisschen Angst, weil ich mir denke, Kinder zu stillen, wie du sagst, das ist einfach ein Baby, das braucht das.
Ja.
Und das dann zu reduzieren, sagen, aber bitte, also sehen wollen wir das Ganze nicht. Da denke ich mir, das muss jede Frau entscheiden, das hat, geht mal überhaupt niemandem Fremden was an. Deswegen macht mir das ein bisschen Sorgen an die Entwicklung, also mir persönlich was.
Ja, ich verstehe deine Sorge. Aber vielleicht kann man als Gesellschaft oder dazu, oder die Politiker dazu schauen, dass das vielleicht eben in den Lokalen die Möglichkeit gibt, dass man ein Stillzimmerchen hat oder einen Wickelraum mit Stillzimmerchen in einem, das braucht nicht viel Platz.
Ich glaube auch, dass es zum Thema gemacht werden muss. Ich meine, wir Österreicher neigen immer sehr gut dazu, Themen wegzuschweigen.
Vielleicht mir ist das nicht so aufgefallen, vielleicht auch, dass, also wie gesagt, dir ist aufgefallen, dass mich jemand angestarrt hat, mir ist das gar nicht aufgefallen. Also, dass mich jemand, weil ich glaube, die Mama selbst ist so konzentriert aufs Baby, dass sie das rundherum einfach nicht sieht.
Es war ja Winter, es hat geschneit damals.
Ja.
Und es war irgendwie so offensichtlich, dass der so glaubt, wir sind dann beide gestanden, so, geh weg, ja.
Aber vielleicht, es gibt auch perverse Männer, die auf die Brust gerne starren. Also.
Hoffen wir mal, dass es keiner
war. Enden wir dieses Szenario, es gibt auch perverse Männer.
Ja.
Jetzt haben wir das Szenario 2. Du bist am Donauinselfest.
Mhm.
Wir haben extra überlegt, welches Fest so unserer Donaustadt einfällt.
Ja, da könnte ich hingehen.
Du bist irgendwie schon ein paar Stunden unterwegs und hast langsam Hunger und stellst dich beim Stand zum Essen an. Da ist eine wahnsinnig lange Schlange und irgendwie die Leute werden schon unruhen, weil sie so lange warten müssen. Man dreht sich dann um und versucht mit dem anderen irgendwie so, ja, wirklich voll Sache jetzt das Warten.
Mhm.
Es gibt irgendwie nichts anderes, was du machen kannst. Du stellst dich dann an und kommst mit der Person hinter dir ins Gespräch. Und nach ein paar Minuten sagt die Person zu dir, also ich muss schon sagen, sie sprechen so gut Deutsch.
Ah ja, das kenne ich.
Was sagst du?
Also das sagen oft viele Leute zu mir. Sie sprechen schon so gut Deutsch. Wie kommt das? Wie haben sie das gemacht? Und dann sage ich, ja, ich lebe schon seit meinem vierten Lebensjahr hier. Ich muss gut Deutsch sprechen. Da wäre irgendwas falsch, wenn ich nicht gut Deutsch sprechen würde. Da fällt mir sogar eine lustige Geschichte dazu ein. Wie ich von England zurückgekommen bin, mit meinem Abschluss und alles, und wollte hier, also bei der Apotheke kann man ansuchen, wegen der Arbeitserlaubnis, also dass ich mein Diplom hier umwandeln kann, weil da, durch die EU muss man keine Prüfungen, gar nichts machen, man muss es nur umwandeln lassen. Und da haben sie echt von mir verlangt eine Deutschprüfung.
Wirklich?
Und dann habe ich mein Telefon genommen, habe sie angerufen und da den Apotheker und gesagt, brauche ich jetzt wirklich die Deutschprüfung? Sie sehen ja, dass ich Deutsch sprechen kann.
Ist aber schon ein bisschen hart, oder?
Ja, und dann haben sie gesagt, nein, für sie dann nicht, dann ist es nicht nötig. Also ich weiß nicht, also es ist mittlerweile, Wien ist so Multikulti und es gibt so viele Nationalitäten, die alle Deutsch, gut Deutsch sprechen. Mhm. Ich kenne sogar, wir haben damals in Mödling gewohnt, also am Brunnen am Gebirge, um genau zu sein, und der Freund von meinem Bruder war ein Türke und der hat sogar sozusagen Mödlinger Akzent, also sozusagen gesprochen, und das war auch für alle komisch, dass der Dialekt spricht.
Die nächste Frage, glaube ich, die dann immer kommt, na, woher kommen Sie denn?
Die nächste Frage ist, China oder Japan? Oder Korea? Das ist immer die nächste Frage. Die beantworte ich sehr gerne, weil ich dann sage ich immer, jeder Fünfte ist ein Chinese. Also wenn Sie die Frage stellen, fangen Sie mal an, zu fragen, ob jemand Chinese ist. Das treffen Sie dann eher.
Also ich finde es irgendwie cool, dass du es mit Humor nimmst.
Ja.
Weil, also ich habe bei einem Bekannten, und der hatte einen Freund von sich aus London zu Besuch, und er war Inder, die Familie war Inder, indisch. Jemand hat dann in der Runde zu ihm gesagt, na, sag mal, wo kommst denn du? Und er, Südlondon. Er sagt, naja, nein, ich meine,
wirklich?
Echt jetzt? Und er so, nein, es wird London. Und er so, naja, deine Familie. Und er so, ja, ich finde Österreich einfach so rassistisch, dass ihr immer danach fragt. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ah ja, wenn in London fragen sie mal nach der Ethnik vielleicht. Das sagt man meistens von, dass wenn da sagen zum Beispiel Indisch oder Pakistani oder was auch immer. Aber wenn man fragt, woher kommst du, sagt man, wo man lebt eigentlich. Wenn man fragt, woher kommst du. Da müssen wir ja fragen, was ist deine Ethnie eigentlich?
Ja. Aber in Österreich würde ich das halt. Das würde ich in Österreich rassistischer finden.
Ja,
Deutsch.
Ja.
Als.
Aber in England fragt man nach der Ethnie, das ist was ganz Normales.
Ja, das stimmt. Die zweite Frage ist, die wir dazu haben. Diese Person sagt nicht, spreche mal gut Deutsch, sondern schaut dich an und sagt, also Sie wissen sicher mein chinesisches Sternzeichen, oder?
Ja, ich musste da auch mein Handy zücken. Außer es ist circa um mein Sternzeichen rundherum, dann kann ich es mir ausrechnen. Aber sonst schaue ich mal im Handy nach. Es ist halt jedes Jahr ein anderes Sternzeichen, aber das findet man leicht.
Was sind so diese Stereotypen, die dir Leute so entgegenbringen? Ja, die sagen, okay, das für uns als chinesische Sternzeichen jetzt sowas ein bisschen, das ist so ein Beispiel. Ja, was sind so Sachen, die sagen, also du kannst sicher total gut Frühlingsrollen machen.
Ja, Frühlingsrolle und süß-saure Suppe. Und by the way, das wird in China gar nicht so wirklich gegessen.
Habe ich schon leicht vermutet.
Oder Chop Suey oder sowas, ja.
Aber was sind so typische Fragen, die die Leute so entgegenwerfen?
Fragen mich meistens, ob ich irgendwas auf Chinesisch sagen kann oder was das auf Chinesisch, oder was bedeutet der Name und solche Sachen kriege ich.
Heißt mein Tattoo wirklich Glück?
Ja, aber ich darf dann den Leuten nicht sagen, dass sie ein falsches Tattoo haben.
Ist das echt schon passiert?
Ist schon so oft passiert, dann sind sie immer ganz traurig, wenn sie wollten eigentlich das und das heißt eigentlich was anderes. Oder es ist ein Punkt zu viel oder so.
Und was war so das lustigste falsche Tattoo?
Da war einer wollte Glück haben und dann ist drauf gestanden Energie oder sowas.
Ja,
aber das ist nicht so schlimm.
Knapp daneben.
Ja. Oder ja, bei einem war halt nur ein Strich zu viel, aber das vielleicht kann man das ein bisschen wegmachen.
Aber wie ist das für dich so, auf die Herkunft reduziert zu werden? So sagen, okay, jemand kann dich kennen, wie zum Beispiel jetzt die Person am Fest, und ist so, China, da habe ich jetzt einen Haufen Fragen dazu. Wie ist das für dich?
Also ich sehe das gar nicht so schlimm. Also ich bin einfach ich und China ist ein Teil von mir. Und wenn Leute interessiert sind, freut mich das, dass sie an meiner Person und meiner Kultur interessiert sind. Dann beantworte ich die Fragen.
Ich finde das eine schöne positive Einstellung, weil das haben viele nicht.
Ja, ich glaube, das liegt an der Person selbst, wenn sie sich mit sich selbst nicht zurechtkommen, wer sie wirklich sind. Und diese Frage habe ich mir schon längst gestellt. Und wenn mich jemand fragt, wer bist du, bin ich einfach, sage ich, bin international. Ich hab da Elemente, dort Elemente und ich nehme das auf und ich kann, wenn mich jemand danach fragt, einfach sagen, wer ich einfach bin, indem ich einfach akzeptiert habe, wer ich bin. Ich glaube, das muss man einfach lernen, sich selber mal akzeptieren.
Also ich habe kann ich nicht mehr sagen drauf.
Ja, das ist perfekter Schluss.
Jing, danke, dass du da warst. Ich habe es echt total interessant gefunden. Ich glaube, wir hätten noch Stunden zu reden. Also du wirst wiederkommen müssen. Tut mir leid.
Danke euch auch.
Gibt es noch was du noch uns sagen willst? Gibt es irgendwie noch so einen Beitrag, wo du sagst, das ist mir noch wichtig, das loszuwerden?
Ja, also ich würde sagen, man muss vielleicht eine Weisheit, aber die sage ich sicher nicht wortwörtlich, wie sie eigentlich stehen soll. Also um ans Ziel zu kommen, muss man einfach einen Schritt nach den anderen setzen.
Das ist schön. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, auch wenn das eigentlich ein sehr schöner Abschluss gewesen wäre. Weil wir sind ja bei mit Milch und Zucker. Mhm. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Meinen Kaffee mit Milch und wenig Zucker, wenn ich ihn trinke.